Ärztinnen und Therapeutinnen sind mächtig. Ihre Diagnosen beeinflussen, wie Leben weiter verlaufen. Das Problem? Manchmal liegen sie falsch. Heute reden wir über ein Experiment, das genau das problematisiert und das es vielleicht aber auch überhaupt nicht gab. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Psychotrips. Wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Und dieses Mal habe nicht ich etwas vorbereitet, sondern Roland, der wie immer mit mir hier gemeinsam sitzt. Hallo.
Ja, moin. Genau, ich habe was vorbereitet. Zwar habe ich schon länger vor, weil wir sie immer mal wieder erwähnen, über so ein paar große Studien der Psychologie zu sprechen, also Studien, die so die psychologische Geschichte geprägt haben. Keine Ahnung, ob das wirklich eine lange Serie wird, aber auf jeden Fall bin ich über eine Studie gestolpert, die ich selbst nicht kannte, die aber wohl enorm einflussreich war, nämlich die sogenannte Rosenhan-Experiment. Und darüber reden wir heute.
Okay, klingt spannend.
Ich habe, bevor ich überhaupt ins Thema reingehe, habe ich eine Frage erstmal. Ich weiß, du bist immer sehr bewusst dabei, sowas wie Stigmatisierung zu vermeiden. Auch deswegen könnte das heute ein sehr interessantes Thema für uns sein. Und ich hätte jetzt mal eine Frage für den Einstieg. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir haben hier einen Patienten und der hat immer ein Thema, wo du dich ein bisschen auskennst, der hat PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung. Was würdest du sagen, was für ein Bild hätte jetzt so ein Klinikpsychologe von diesem Patienten, ohne den gesehen zu haben? Also was wäre so das Erste, was da im Kopf hochploppt?
Ich vermute, du willst eher eine exakt kurze Antwort als was Ausführliches.
Ja, danke.
Okay, ich würde sagen, der oder die würde sich anschauen, gibt es ein Wiedererleben der traumatischen Situation? Gibt es eine Vermeidungssymptomatik, also vermeide ich solche Situationen wie die Auslösesituation, und gibt es sowas wie eine vegetative Übererregtheit, also bin ich besonders angespannt und körperlich aktiv.
Okay, also genau, reicht schon völlig. Es gibt also, sag mal, ein Bild, was man direkt im Kopf hat, was so eine Person vermutlich irgendwie an Verhaltensweisen mitbringt oder an Reaktionen auf irgendwas oder was auch immer. Ne? Also Dinge, ich habe eine Diagnose, ich habe jetzt quasi einen Begriff gehört und habe aber ein Bild vor Augen, was diesen Menschen eventuell in diesem Moment beschäftigt oder wie ich eben da mit welchen Reaktionen oder Aktionen ich rechnen muss.
Ich weiß, du willst es gerne kurz haben jetzt, aber ja. Es braucht trotzdem aus meiner Perspektive eine kleine Einschränkung. Also gerade, dass wir direkt ein Bild haben, wenn wir jetzt an einen depressiven Patienten, Patientin denken und denken, ach ja, dann ist jemand so total niedergeschlagen und da kommt überhaupt nichts mehr raus, oder Angstpatient, Patientin, jemand traut sich überhaupt nichts mehr in einem bestimmten Bereich. Das sind dann halt schon bestimmte Vorstellungen davon, wie Menschen sind, die gar nicht unbedingt zutreffen müssen, ne? Und so auch bei meinem PTBS-Beispiel jetzt. Also es muss nicht alles immer bei allen gleich aussehen.
Wunderbar. Und jetzt weißt du auch, warum ich eben sagte, das könnte das richtige Thema sein. Weil unter anderem darum wird es heute gehen, nämlich um auch die Macht von Diagnosen tatsächlich und von dem, was damit einhergeht. Aber fangen wir vielleicht erstmal ganz vorne an. Also David Rosenhan, die Studie heißt Being Sane in Insane Places. Also auf Deutsch sowas wie als geistig Gesunder an einem Ort für geistig Kranke oder an einem geistig kranken Ort. So ein bisschen Wortspiel. Und brauchen erstmal ein bisschen Kontext. Wir befinden uns wie bei vielen dieser großen Experimente so in den 60ern, Anfang der 70er. Also in dem Diagnosehandbuch DSM-2, das da gerade aktuell war, findet sich zum Beispiel noch Homosexualität neben Pädophilie und Exhibitionismus so als Sexual Deviation. Ich weiß nicht, ob sie damals dann Abweichung oder Abartigkeit meinten. Es gibt ja beides als Übersetzung. Ist also eine Persönlichkeitsstörung. Die Psychoanalyse macht so langsam den kognitiven Ansätzen Platz, ne? Und in Psychiatrien behandelt man in Deutschland halt noch Schwachsinnige, ne? Das war so der Begriff. In dieser Zeit sind wir jetzt, und Rosenhan beginnt da eine Studie, die, wenn man sie heute liest, eher sich so ein bisschen mehr wie so ein Essay liest, also weniger wie so eine richtige Studie. Mit den Worten, if sanity and insanity exist, how shall we know them? Also, woher weiß ich überhaupt, ob jemand geistig gesund ist oder nicht? Mhm. Ja, und darum, also auch um Diagnosen und den Umgang damit, darum wird es heute größtenteils gehen.
Weißt du, wie er auf die Frage gekommen ist, warum ihn das interessiert hat?
Ja, also Rosenhan selbst, vielleicht zur Biografie, ne? Er selbst ist amerikanischer Psychologe, 1929 bis 2012 hat er gelebt und hat so einen ganz interessanten Werdegang. Also der hat einen Bachelor in Mathematik gemacht, dann den Master in Wirtschaft, den Doktor in Psychologie und bekannt geworden oder sein Schwerpunkt war so eine eigentlich die Verbindung von Gesetz und Psychologie. Ne, da hat er auch eine Professur gehabt für Law and Psychology und das war so sein Schwerpunkt. Und ja, also ich denke, das liegt auch so ein bisschen, also die Studie ist so relativ zum Anfang, als er seine Professur, glaube ich, gerade bekommen hat. Aber er hat sonst noch so in Richtung Experten als Zeugen oder Zusammenstellung von Juries oder so. Das war so sein Forschungsgebiet. Ne, und da ist weiß ich nicht, vielleicht sind da Diagnosen auch relevant, aber ich habe nicht gelesen, warum ihn das jetzt speziell tangierte.
Mhm, okay.
Gut. Letzte Vorwarnung noch, bevor wir einsteigen. Das Experiment, was er da schildert, erfüllt absolut nicht heutige Standards. Also
keine Ethikkommission.
Ja, das sowieso, aber auch wenn man eine psychologische Studie heute liest, ne, also wir sind es gewohnt, man hat eine Einleitung, wo ganz viele Zitate drin sind, dann wird die Methode sauber geschildert, die Ergebnisse werden erstmal neutral geschildert und dann diskutiert. Hier werden an enorm vielen Stellen gar keine Zahlen oder statistischen Auswertungen genannt. Das ist, wie gesagt, eher so eine Art Essay. Und die zweite Vorwarnung, es kann sogar sein, dass diese Studie eigentlich nie so stattgefunden hat. Dazu später nochmal, aber das ändert einfach nichts daran, dass sie einen enormen Einfluss hatte.
Okay, das ist ja mal ein Teaser.
Genau.
So. Also wir reden heute über eine Studie, die es vielleicht nie gab.
Ja, und wir werden, glaube ich, nie erfahren, ob das so war.
Okay.
Also, laut der Studie, also laut dem, was Rosenhan selbst geschrieben hat, sind zwischen 1969 und 1972 insgesamt 9 Menschen in Psychiatrien gegangen und haben dort Termine gemacht und haben sich dort bei diesen Terminen dann beim Arzt beklagt, dass sie Stimmen hören würden. Diese Stimmen seien immer des gleichen Geschlechts wie sie selbst. Und würden so Worte sagen wie empty oder hollow oder fat, so also leer, hohl, dumpf. Ne? Ansonsten haben diese Menschen alle Fragen, die an sie gerichtet wurden, wahrheitsgemäß geantwortet, bis auf ihren richtigen Namen, ihren Beruf und ihren Arbeitgeber, weil das waren größtenteils Psychologinnen, die halt, glaube ich, mit Rosenhan auch in der Universität gearbeitet haben. Er hat es nie genau beschrieben, das ist eins der Probleme. Also wer das wirklich war. Die Patienten oder Pseudopatienten, wie sie dann später heißen, wurden alle aufgenommen in die Kliniken als Patienten. Und sobald sie aufgenommen wurden, stoppten sie alle dieser simulierten Symptome. Ne? Also Rosenhan schreibt, sie waren noch ein bisschen vielleicht nervös oder vielleicht ein bisschen ängstlich, aber das hätte sich bald alles gegeben. Und sie verhielten sich halt, so beschreibt er es, einfach normal, wie normale Menschen.
Haben Sie denn auch einen Rückzieher gemacht von der Aussage, dass Sie Stimmen hören?
Sie haben gesagt, ich höre nichts mehr.
Ah, okay.
Also Sie haben einfach gesagt, okay, das Symptom ist weg. Also, Sie haben nicht gesagt, es war nie da, ne? Sondern Sie haben nur gesagt, ich höre es nicht mehr. So, Sie haben dann einfach mit Mitarbeitern und anderen Patienten einfach so agiert, wie Sie es sonst auch tun würden. Sie haben Medikamente akzeptiert, haben die aber nicht genommen, ne? Also sondern Toiletten runtergespült. Sie haben Notizen und Beobachtungen geführt, mitgeschrieben und haben das aber offen getan, also nicht versteckt, ne, sondern sie haben einfach irgendwie so ein Büchlein gehabt und haben da immer wieder was rein notiert. Und sie sind so lange da geblieben, wie die BehandlerInnen das für richtig gehalten haben. Ne? Also haben sich einfach entlassen lassen, wenn es halt vorbei war. Am Ende hat er die Daten von einem Probanden hat er wohl rausgenommen, weil der hätte irgendwie zu viel dann doch irgendwie an Protokollbruch, also sprich, er hätte dann irgendwie doch seinen realen Beruf und Arbeitgeber und so verraten. Ja, und bei den anderen hat er so ein paar Protokollbrüche wohl akzeptiert. Das irgendwie, einer hat wohl mit einer Krankenschwester geflirtet oder so und dann doch irgendwie gesagt, wer er ist. Und das hat er dann irgendwie noch akzeptiert und gesagt, die Daten behält er.
Und wie lang waren die im Durchschnitt da?
Die waren im Durchschnitt 19 Tage da, zwischen 7 und 52 Tagen in der Spitze. Also der eine ist fast 2 Monate dort geblieben. Und wie gesagt, es waren insgesamt 12 Aufnahmen. Davon erfolgten 11 auf einer Diagnose von Schizophrenie. Eine auf einer Diagnose von manisch-depressiver Psychose. Will da nicht in die Details gehen, war wohl damals und glaube ich heute auch so ein Symptom von Schizophrenie, was sein konnte. Aber damals hatte man noch ein sehr anderes Bild von Schizophrenie. So viel habe ich daraus verstanden. Ich bin da absolut kein Experte, möchte mich auch nicht in die Nasseln setzen. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal so hin.
Ich würde auch sagen, wir klammern den Teil einfach aus. Da kann man jetzt sehr tief definitorisch reingehen, aber genau, das lassen wir.
Ja, genau. So, und genau, also das ist soweit die Geschichte, was erstmal passiert ist. Und Rosenhan berichtet jetzt die Ergebnisse und, wie gesagt, diskutiert die halt auch einfach direkt. Und man muss dazu sagen, das sagt er auch, es ging ihm erstmal darum, Probleme aufzuzeigen. Das heißt, er sagte, ich habe hier keine Lösung. Er sagt, meine Studie ist eine negative Arbeit. Sie zeigt, was im System falsch läuft, ohne irgendwie Vorschläge zu machen, wie es besser geht. Und er sagt auch, ich lasse jetzt irgendwie die Forschenden und die Praktiker, die lasse ich jetzt hängen, weil ich ihnen sage, ihr solltet so nicht weitermachen, aber ich habe keine Alternative. Das ist eine halbfertige Arbeit. Ja, genug der Vorrede. Bist du gespannt? Mhm. So, seine Themen. Das erste Thema, was er hat, ist das Thema Entmündigung und Entpersonalisierung. Wie gesagt, mehrere seiner Leute haben da halt Notizen gemacht. Unter anderem hatten sie die Aufgabe, ihre Interaktionen mit den PsychiaterInnen und dem Pflegepersonal festzuhalten. Und sie hatten wohl die Aufgabe, so ganz kommt das nicht raus, aber sie sollten wohl das Personal immer mal wieder ansprechen, aber höchstens einmal am Tag, so eine einzelne Person, und notieren, was für eine Reaktion kam. Ja, und das haben sie dann kategorisiert in, die Person hat sich abgewendet, die hat Augenkontakt gemacht, man hat irgendwie kurz Smalltalk gemacht oder ist ein echtes Gespräch zustande gekommen. Was meinst du, wie hoch war die Chance, dass es überhaupt, wenn jetzt so ein Patient eine Kommunikation initiiert mit Pflegepersonal oder Ärzten, die da rumliefen, wie hoch war die Chance, dass er überhaupt ein Gespräch bekommen hat? Egal, ob jetzt kurz ein bisschen Smalltalk oder ein richtiges Gespräch.
Ein Drittel.
Das kannst du nochmal locker zehnteln. 3% der Fälle.
Ist das, und in den anderen Fällen wurde gar nicht reagiert?
Genau. Absolute Mehrzahl war, die Leute haben sich, also das Personal hat sich abgewendet. Mhm. Ne, es gab vielleicht einen Augenkontakt, aber kein Gespräch ist zustande gekommen.
Genau. Okay, das waren auch noch andere Zeiten. Ne? Da wurde häufig noch verwaltet und verwahrt, anstatt wirklich zu therapieren.
Genau, kommen wir gleich nochmal kurz zu, weil das interessiert mich, da habe ich nicht viel Ahnung von. Ich habe jetzt erstmal nur seinen Bericht, aber den würde ich nochmal kurz zu Ende bringen. Also er berichtet dazu von mangelnder Privatsphäre, also sowas wie Toiletten ohne Türen und auch Leute, die sich dann da vorstellen würden und dass man eben auch nicht in Ruhe auf Toilette gehen könnte. Also Personal unterhält sich in Anwesenheit der Patienten über diese, ne, also sprich direkt über denjenigen. Er beschreibt mehrere Fälle von verbaler und auch physischer Gewalt gegen Patienten, die aber immer aufgehört habe, sobald ein anderes Pflegepersonal mit dabei gewesen sei. Ne? Also er sagt so, die Patienten galten nicht als Zeugen oder so. Das ist so seine Aussage. Er beschreibt zum Beispiel irgendwie auch eine Krankenschwester oder sagt, die hat vor einer Gruppe männlicher Patienten dann ihre Bluse aufgeknöpft und ihren BH gerichtet. Er sagt, das hatte überhaupt nichts Verführerisches, sondern sie hat einfach die Patienten ausgeblendet. Ne? Also sie hätte die gar nicht wahrgenommen, dass die jetzt da wären. Mhm. So. Ich war jetzt noch nie in der Klinik, ne? Also auf keiner der beiden Seiten. Meinst du das, was er hier beschreibt, also dieses Entpersonalisieren, nennt er das jetzt, ne? Also er sagt, die Patienten werden gar nicht so als Personen, als Menschen wahrgenommen, sondern sind halt irgendwie da. Ist das heute gravierend anders? Und wenn ja, woran liegt das?
Ich habe mich nicht so viel mit Psychiatriegeschichte beschäftigt, aber was ich weiß, ist, dass das damals eben eher dieses Verwalten und Verwahren war und dass da schon viel passiert ist. Also ich habe jetzt selber auch auf keiner der beiden Seiten Zeit in der Psychiatrie verbracht. Ich kenne aber durch die Ausbildung zur Psychotherapeutin viele Menschen, die das getan haben, aber auf Therapeutinnenseite. Und da würde ich definitiv sagen, ja, das ist völlig anders. Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, die legen sehr, sehr großen Wert darauf, die PatientInnen nicht zu depersonalisieren, sie als Menschen zu betrachten, als Individuen, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Da ist im Menschenbild sehr viel passiert, hoffentlich, zumindest unter den Leuten, die ich kennengelernt habe. Ich weiß es nicht, wie es ist, und es gibt bestimmt wahrscheinlich auch erschreckende Ausnahmen, in denen das immer noch anders ist. Aber ich hoffe und ich glaube auch, dass da viel passiert ist. Und ich glaube, dass das einfach auch sehr viel damit zu tun hat, wie wir heute Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen sehen, wie PsychotherapeutInnen ausgebildet werden, welches Menschenbild da vermittelt wird. Also ja, ich denke, es ist anders und ich denke, es hat viel auch damit zu tun, wie wir Menschen im Allgemeinen sehen.
Ich glaube, es geht wahrscheinlich auch schon damit los. Ich meine, du sprichst ja jetzt auch gerade von Therapeutinnen. Klar, es ist jetzt deine Bezugsgruppe. An der Stelle sind wir eher auch bei Ärzten und Krankenschwestern oder Allgemeinpflegepersonal, die jetzt in diesen Kliniken gearbeitet haben. Ne? Also es ist ja auch eher ein medizinisches Personal an der Stelle. Also jetzt nicht, dass Mediziner an der Stelle anders sind, aber ich glaube, diese ganze Welle der Therapeuten, die sich wirklich um Patienten kümmern, vielleicht mache ich auch gleich mal weiter, weil ein bisschen was habe ich dazu noch. Das ist, glaube ich, auch ein Ergebnis dessen, dass wir dazugelernt haben, dass man eben auf die Menschen auch eingehen muss, dass man nicht einfach, sag mal, Medikamente reinwerfen kann und irgendwann geht man dann wieder raus oder so.
Vielleicht noch ein ergänzender Punkt. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass Grave diese Studie zu Wirkfaktoren der Psychotherapie veröffentlicht hat und dass der Hauptwirkfaktor Beziehung ist. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die sich so weit durchgesetzt hat, ob jetzt im psychotherapeutischen oder im medizinisch-pflegerischen Bereich, dass da überhaupt gar kein Schritt zurück oder hinter mehr möglich ist. Weil wenn ich Beziehung anbieten will, brauche ich einen Gegenpart, dem oder der ich Beziehung anbieten kann. Und dafür muss ich zumindest von einem lebendigen Wesen, von einem menschlichen Wesen ausgehen.
Das ist interessant. Da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern, dass wir das schon mal hatten. Aber, also Grave ja, aber genau den Punkt. Genau. Ja, also das passt, glaube ich, ganz gut jetzt da rein. Also die Folgen der Studien, die ihr so zugeschrieben werden, also es ist nicht messbar und sie ist nur ein Teil davon, aber sie kam so im Vorfeld einer Welle der sogenannten Deinstitutionalisierung, also die Reduzierung der Behandlung psychisch Erkrankter in Anstalten oder Hospitälern, was man halt zum einen dadurch erreicht hat, dass man einfach wirklich weniger Patienten aufgenommen hat und die Aufenthalte verkürzt hat. Aber zum anderen auch, dass man eben psychisch Erkrankte mit fortschreitender Behandlungsmethodik, und da wären wir jetzt, glaube ich, an so einem Punkten, mehr allein lebensfähig hielt. Also man hat so diese Abhängigkeit von stationärer Behandlung reduziert. Ein großer Teil davon sind Medikamente, also die Möglichkeit für Betroffene eben mit Medikamenten sowas wie Episoden oder besonders schwere Momente eben auch abzufedern. Aber sicherlich eben auch das, was du gerade gesagt hast, ne? Also dass ich eben durch eine ambulante Behandlung meine Lebensfähigkeit behalte, nicht in Abhängigkeit komme, sondern eben die Möglichkeit habe, dann da normal weiterzumachen.
Und ein Gedanke, der mir auch noch kam, also haben wir noch Zeit dafür?
Ja, ich hätte sonst vielleicht noch ganz kurz die Zahlen dazu mal, weil ich habe vorhin mal ganz kurz noch geschaut, wie das eigentlich heute aussieht, ne? Weil mich interessiert hat, wie viele stationäre Behandlungen haben wir eigentlich. Ich habe mal kurz für Deutschland geschaut. Also laut der ich habe den Namen nicht gemerkt, es war ein komplizierter Name hier, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Konsorten, haben wir in Deutschland tatsächlich 28% der Menschen als Betroffene von psychischen Störungen jährlich, also fast ein Drittel, wobei 19% insgesamt auch dann Kontakt zu Leistungsträgern hätten, wie sie es hier ausdrücken, also glaube ich irgendwo zu einem Arzt oder Klinik oder ähnlich. Also wir haben ungefähr 18 Millionen betroffene Menschen pro Jahr, laut diesen Zahlen jetzt, die ich nicht weiter geprüft habe. Und dann hätten wir ungefähr 740.000 stationäre Behandlungen im Jahr. Und dann ist jetzt leider eine Quartalszahl, ich vermute, die ist nicht direkt vergleichbar, aber ich stelle sie mal dagegen, hätten wir 2,4 Millionen ambulante Facharztbehandlungen und 1,6 Millionen Psychotherapiebehandlungen pro Quartal. Ne? Also in Summe 4 Millionen hier an der Stelle. Gegenüber 740.000 stationären Behandlungen im Jahr. Also das sieht man schon, großen Unterschied. Dazu kommen irgendwie nochmal 2 Millionen psychiatrische Institutsambulanzen Behandlungen pro Jahr. Also man merkt, die Zahlen sind jedenfalls deutlich höher für alles, was irgendwie sich ambulant abspielt.
Was zum einen mit Menschenbild und zum anderen mit Finanzierung wahrscheinlich zu tun hat.
Klar, aber ich glaube, das ist halt auch ein Teil davon, ne? Also dass dass man die Möglichkeit hat, den Menschen zu helfen, ohne sie stationär aufzunehmen, es vielleicht sogar besser ist, ne, an vielen Stellen, ich weiß es nicht. Ja, genau. Du wolltest noch einen Punkt machen, mach den mal ruhig.
Genau, ergänzend, also ein Punkt beziehungsweise eine Frage. Ich habe mich gefragt, ob die humanistische Psychologie sich vielleicht auch aus dieser Strömung entwickelt hat oder aus der Diskussion entwickelt hat. Das ist ja eine psychologische Strömung, die sich um Carl Rogers rankt, der ja sehr starken Fokus auf den Menschen gelegt hat und gesagt hat, der Mensch strebt nach Selbstverwirklichung und ich muss dem Menschen begegnen mit Echtheit, Empathie und Wertschätzung. Und wenn ich ihm mit diesen drei, ja, Grundsätzen begegne, dann wird auch Heilung möglich und auf ihm geht eben die klientenzentrierte Gesprächsführung zurück. Und für mich würde sich das aus dem ergeben, was wir jetzt gerade diskutiert haben, also mehr den Mensch in den Fokus zu nehmen, wirklich auch als Individuum zu sehen und zu sagen, ich muss echt sein, ich muss empathisch sein, ich muss wertschätzend sein und dann wird Veränderung therapeutisch auch möglich.
Ja, also ob das, also wie weit das zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben hier eine Momentaufnahme der psychiatrischen Zustände vor ungefähr 50 Jahren, 55 Jahren. Ne? Das ist ja doch eine ganze Zeit her. Ja, und seitdem hat sich sehr, sehr viel getan. Ich glaube, das kann man jetzt einfach mal erstmal so festhalten. Tiefer bin ich da jetzt aber nicht eingestiegen. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen größer als Thema heute. Denn
das wäre noch mein eigenes.
Genau, ich würde noch ein bisschen bei Rosenhan bleiben, weil sein Hauptthema ist tatsächlich ein anderes.
Ach so.
Das war quasi eins der beiden. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, so dieses Thema, die Diagnose, ne? Weil jetzt kommen wir so ein bisschen dahin, was macht eigentlich oder wofür sorgt eigentlich diese Diagnose, die Menschen bekommen haben, die da jetzt in diese Anstalt gegangen sind? Weil wir erinnern uns, die sind ja teilweise da mehrere Wochen geblieben oder im Schnitt sogar mehrere Wochen. Warum eigentlich? Also wenn wir die Ursprungsfrage mal nehmen, woher weiß ich denn jetzt jemand, ob jemand wirklich gesund ist oder krank ist psychisch? Ne? Wie definieren wir das? Und da müssen wir ganz kurz in die Theorie. Ich denke, du bist natürlich vollkommen flüssig in den Themen wie Fehler erster Art, Fehler zweiter Art und Alpha und Beta und was damit zu tun hat. Aber ich ignoriere den Ausdruck der Panik in deinem Gesicht und erkläre es nochmal ganz kurz.
Völlig flüssig bin ich da natürlich drin.
Genau. Also wir arbeiten ja als Naturwissenschaftler arbeiten wir ja mit Nullhypothesen. Und ja, ich musste auch nochmal nachlesen, dass ich jetzt kein Blödsinn rede. Aber unsere Nullhypothese ist üblicherweise sowas wie meine Maßnahme hat keinen Effekt. Ne? Oder ich suche eigentlich einen Effekt, aber meine Nullhypothese ist, der ist nicht vorhanden. So. Und dagegen stellen wir, wenn wir jetzt so eine Studie machen oder ein Experiment, stellen wir so Alternativhypothesen, die dann unsere Vermutungen enthalten. Ne? So, wenn ich jetzt die Maßnahme mache, dann hat die einen Effekt. So, jetzt nehmen wir mal an, in so einem Doktorgespräch wäre die Nullhypothese dann, der Patient ist nicht krank. Ne? Also wir gehen erstmal davon aus, jeder Patient, der hier reinkommt, ist nicht krank. Ne? Und dagegen stellen wir dann vielleicht noch Alternativhypothesen. So, keine Sorge, es wird nicht viel komplizierter. Wenn ich jetzt eine korrekte Hypothese bejahe, also der Patient ist nicht krank und ich sehe das auch so, ist alles in Ordnung. Und wenn ich die Hypothese ablehne und das ist auch korrekt, also der Patient ist krank und ich sehe das auch so, ist auch alles in Ordnung. Wenn jetzt aber die Hypothese korrekt ist und ich sie ablehne, also er ist nicht krank, mein Patient, aber ich sehe ihn als krank, dann begehe ich einen Fehler. Und es gibt natürlich noch den umgekehrten Fehler, ne? Der Patient ist krank und ich sehe ihn aber nicht als krank. So, den ersten, also ein falsch positives Ergebnis, das nennt man Fehler erster Art oder Alpha-Fehler. Und den zweiten, ne, also ein falsch negatives Ergebnis, das nennt man den Fehler zweiter Art oder Beta-Fehler. Jede dieser Krankenhausaufnahmen war ein Fehler erster Art. Also ich habe fälschlicherweise jemanden als krank bezeichnet, obwohl er gesund ist. psychisch gesund, ne? Weil Rosenhan sagt, er hat nur psychisch gesunde Menschen dorthin geschickt, also seiner Einschätzung nach.
Das wäre noch eine Frage gewesen, ob sie das vorher überprüft haben.
Dann haken wir das mal ab. Er hat natürlich nicht beschrieben, wie er das überprüft hat, aber er sagt so, ne? Grundsätzlich, ja. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber diese beiden Fehlerarten sind miteinander verbunden. Wenn ich jetzt meine Kriterien für eine Annahme einer korrekten Hypothese so schärfe, dass ich diesen Fehler erster Art nicht mehr begehe, das heißt, ich lehne möglichst alle Nichtkranken auch ab, begehe ich mehr Fehler zweiter Art. Das heißt, ich werde dann auch welche ablehnen, die nicht krank sind. Entschuldigung, die wirklich krank sind, ne, die wirklich Hilfe bräuchten. Mhm. Das heißt, ich muss immer austarieren, ne, wie mache ich meine Bedingungen, dass ich möglichst viele richtige erwische und möglichst wenig negative oder falsche erwische. Und das ist so ein Standardproblem an ganz vielen Stellen, also auch von Qualitätssicherungsmaßnahmen. Also, ne, das hat jetzt mit der Psychologie erstmal gar nichts zu tun. Wir erinnern uns jetzt von den 11 Aufnahmen, die wir hier, Entschuldigung, von den 12 Aufnahmen, die wir hier hatten, haben wir 11 mit Schizophrenie. Alle davon wurden entlassen aus der Klinik, nicht mit sie sind gesund, sondern es wäre Schizophrenie in Remission. Ja, also ne, sie haben Schizophrenie, aber es ist halt gerade nicht mehr akut. So. Und Rosenhan sagt jetzt erstmal, er sagt, es ist erstmal logisch, dass die Leute aufgenommen werden. Ja, weil es ist einfach deutlich ungefährlicher, jetzt sind wir bei Risiko, deutlich ungefährlicher, eine Fehldiagnose für eine psychische Erkrankung auszusprechen, als für eine Gesundheit. Ja, es ist, lieber gehen wir auf Nummer sicher und lassen jemanden rein, der nicht krank ist, als umgekehrt. Sein Problem oder er hat ein Problem mit der Folge. Er sagt, in keinem Fall wurde diese Aufnahmediagnose dann korrigiert. Oder nochmal geändert. Er sagt, die Diagnose ist so mächtig, dass viele der normalen Verhaltensweisen dieser Patienten vollkommen übersehen oder sogar missinterpretiert wurden. Also Beispiel, alle seine Pseudopatienten schrieben fleißig Notizen. Niemand hat dieses Verhalten in Frage gestellt. Aber bei dreien davon, sagt er, fand sich eine Notiz in der Patientenakte, die das als pathologisches Verhalten beschrieben haben.
Nun gut. An der Stelle würde ich jetzt schon mal fragen wollen, wie oft es dir im normalen sozialen Kontext passiert, dass jemand sein Notizbuch rausholt, nachdem er mit dir gesprochen hat und da einen Vermerk schreibt.
Richtig, aber er sagt, seine Patienten wurden gar nicht gefragt, warum sie das tun. Okay. Es wurde halt einfach als Verhalten im Sinne ihrer Störung behandelt.
Einfach interpretiert, okay.
Ja, mhm. Genau. Also er hat noch ein paar mehr Beispiele davon. Ne? Also so, wenn zum Beispiel ein nicht diagnostizierter, also jemand ohne Diagnose, zum Beispiel einfach hin und her läuft oder viel aufschreibt, dann wird das eben interpretiert als, dem ist langweilig oder der ist halt Schriftsteller oder was auch immer. Also wenn es dann eine Diagnose gibt, dann werden solche Verhaltensweisen halt als pathologisch interpretiert. Und das im schlimmsten Fall verstärkt sogar noch die Diagnose, weil es gibt ja jetzt irgendwie Symptome, die wir aufgenommen haben. Gab zum Beispiel eine Situation, da saßen die Patienten schon eine halbe Stunde vor der Essenszeit, vor der Essensausgabe. Und dann wäre ein Doktor vorbeigekommen und hätte halt irgendwie so ein paar Assistenzärzten erklärt. Das wäre so charakteristisches Verhalten der jeweiligen Störung. Rosenhan sagt, der Doktor kommt gar nicht darauf, dass die einfach da saßen, weil es einfach sonst nicht viel zu tun gibt dort. Es ist langweilig. Und das Essen ist ein Highlight und deswegen sitzen die Leute im Zweifel da. Ne? Es ist nicht unbedingt ein pathologisches Symptom. Mhm. Also sein letztes Wort erstmal dazu. Er sagt, das zeigt, dass es mehr auf so eine enorme Überlappung in den Verhaltensweisen von Gesunden und Kranken gibt, als irgendwie, dass es auf die Kompetenz der Psychologen oder Psychiater ankäme an der Stelle.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Also er meint, dass wie sich ein Gesunder verhält und dass wie sich, ich nehme jetzt mal so aus Kranker, ne, ist natürlich ein bisschen verallgemeinert, aber wie sich ein Gesunder und ein Kranker verhalten, das kann gleich sein oder es kann zu großen Teilen gleich sein. Und das wird aber im Zweifel unterschiedlich interpretiert. Mhm. Und das heißt, so diese Definition der Krankheit, die hängt vielleicht gar nicht so sehr von der Kompetenz desjenigen ab, der das jetzt beurteilt, sondern einfach mehr davon, dass man halt irgendwelche Verhaltensweisen da rein interpretiert.
Mhm. Dass man schon mit einer Annahme reingeht.
Genau. So, und ich bring mal kurz ein kleines bisschen, bevor ich noch den letzten Rest von ihm habe. Weil es gab dann, also über diesen Teil gab es viele Diskussionen, ne? Und auch viel, also so insgesamt ist das eine sehr kontroverse Studie gewesen. Und die hat offensichtlich einen relativ großen Einfluss gehabt auf den Robert Spitzer. Das ist einer der Hauptverfasser des DSM-3, also der nächsten Version dieses Manuals und auch des vierten. Wir sind, glaube ich, inzwischen beim fünften, ne? Also das ist jetzt sind keine kleinen Sprünge. Ist zum Beispiel mit der entscheidende Mensch gewesen, dass Homosexualität dann irgendwann rausgeflogen ist, weil wir es nur vorhin als Beispiel hatten, dass das nicht mehr als psychische Störung galt. Und der hat sich sehr über diese Studie geärgert, über Rosenhan, ne, und hat da sehr, sehr stark gegen diskutiert. Und eine
Ach, der hat sich geärgert darüber?
Ja, ja, genau. Und eine seiner Aussagen war, so eine Diagnose, das wäre jetzt einfach falsch, das irgendwie so als Label zu sehen. Als etwas, was vielleicht auch stigmatisierend ist oder so, sondern er sagt, das ist einfach eine Form des professionellen Diskurses. Mhm. Also es ist einfach eine Sprache, in der sich Experten der Psychiatrie austauschen. Mhm. Das ist eine Abkürzung mit Bedeutung. So. Und das ist so eine Diskussion, die würde ich eigentlich gerne nochmal aufmachen. Kann so eine Diagnose überhaupt unabhängig vom sozialen Kontext betrachtet werden? Ne, ich hatte dich vorhin gefragt nach PTSD, ne? Also wenn ich jetzt irgendwo sage, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung und ich glaube, das ist auch etwas, was so halbwegs im Allgemeinwissen ist, kann ich mir schon vorstellen, die Menschen reagieren anders auf mich, als hätte ich das nicht gesagt. Ne, und auch wieder nur in der Vorstellung, aber wenn ich jetzt sage, ich habe Schizophrenie, ich glaube, da ist das Allgemeinwissen noch deutlich schwächer ausgeprägt, ne, weil die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen, was für ein Riesenhaufen Symptome dahinter stecken kann. Aber es ist ja dann ein Label, was ich habe, so eine Art, ja, Bezeichnung oder so. Und wie entgeht man halt so einer Stigmatisierung? Kann man das unabhängig betrachten? Kann man einfach sagen, das ist eine Diagnose und die ist für Ärzte da und damit fertig?
Das ist eine große Frage, ne? Da habe ich viele Möglichkeiten, darauf zu antworten. Ich würde einfach mal gucken, wo mein Gedankengang mich hinführt.
So haben wir es doch am liebsten.
Ich glaube, man kann da nicht einfach Ja und Nein zu sagen. Und ich glaube, wo ein großes Risiko drin steckt, ist in der Alltagsverwendung von Diagnosen. Also, dass bestimmte Diagnosen es einfach in den Volksmund geschafft haben, wie der ist jetzt aber total Schizo oder das ist ein absoluter Narzisst oder die hat doch Borderline oder wie auch immer. Diese Diagnosen, die finden ja ihren Weg in normalen Alltagsdiskurs. Und das Problem...
Ich fühle mich heute sehr depressiv.
Genau. Ich bin heute depressiv oder ich bin irgendwie deprimiert, habe eine depressive Phase, wie auch immer, genau. Und die finden halt ihren Weg in den Alltagsdiskurs, aber sie finden ihren Weg nicht kontextualisiert in den Alltagsdiskurs. Also die Menschen ergänzen da nicht. Und das bedeutet, ich weise folgende drei Kriterien auf. Und deswegen komme ich zu der Schlussfolgerung. Sondern sie werden verwendet, sie werden medial verwendet und Menschen bilden sich so ein eigenes Bild, was wohl eine paranoide oder schizophrene Person ist, wie die sich verhält und dass man zum Beispiel in dem Fall vor ihr Angst haben müsste. Und dann, glaube ich, sind wir sehr schnell an dem Punkt, wo Menschen unter Diagnosen leiden, durch Diagnosen stigmatisiert werden und auch tatsächlich Nachteile erfahren. Das bedeutet aber aus meiner Perspektive nicht, dass wir keine Diagnosen vergeben sollten, keine Diagnosen nutzen sollten. Also ich glaube, es hat einen großen Mehrwert, dass es da so ein Vokabular im medizinisch-therapeutischen Bereich gibt, über das sich professionelle Mitarbeitende dieses Bereichs dann auch verständigen können, weil es eben Dinge vereinfacht zusammenfasst, ihnen einen Namen gibt. Also ich habe die Möglichkeit, über Dinge zu sprechen und ich als Fachpersonal weiß, was ich damit meine und mein Gegenüber weiß das auch. Also was würden wir tun, wenn es keine diagnostischen Kriterien und keine Diagnosen gäbe für bestimmte körperliche Erkrankungen, wenn wir das alles nur umschreiben würden? Das wäre eine ziemliche Herausforderung, da würden wir erstmal wochenlanges Rätselraten spielen, was die Person denn hat Und auch das sehen wir ja nicht im sozialen Kontext, sondern wir schauen uns an, was ist das für ein Störungsbild? Und was die Psychologie ja schon macht in ihren Störungsmodellen, ist zu gucken, wo kommt es her, wie hat es sich entwickelt, was sind Ursprünge davon, was sind aufrechterhaltende Bedingungen, wie wirkt sich das Ganze aus? Also in dem Fall wird es ja kontextualisiert. Und ich glaube, für MedizinerInnen und PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, Pflegende in allen möglichen Bereichen hat es einen großen Mehrwert, diese Diagnosen zu haben und auch zu verwenden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es einen großen Mehrwert haben kann für die PatientInnen, die diese Diagnosen bekommen, wenn sie sie verantwortungsvoll bekommen, wenn ihnen jemand erklärt, was ist denn mit den Diagnosen verbunden, welche Kriterien stecken dahinter, wie ist das Störungsmodell dahinter, weil das kann auch sehr entlastend sein. Wenn man sein Leben lang rumläuft mit dem Gefühl, ich bin komisch, ich passe nicht rein, alle anderen sind anders, ich bin nicht normal, in Anführungszeichen, dann kann es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein zu sehen, es gibt dafür einen Namen, es ist auch etwas Normales, krank zu sein, und ich kann es benennen und ich kann sagen, und es liegt daran und ich habe das und deswegen verhalte ich mich manchmal so oder deswegen empfinde ich manchmal so.
Genau. Ich bin gar nicht verrückt oder ich bin gar nicht so willensschwach, sondern es hat irgendwo Ursachen, die so einen Namen haben. Ne? So.
Genau. Und deswegen glaube ich, ist es für PatientInnen hilfreich, ist es für medizinisches Personal hilfreich. Ich glaube, eine große Gefahr besteht eben da drin, wenn man es nicht verantwortungsbewusst im medialen und öffentlichen Diskurs verwendet.
Ja, oder auch im Privaten letztlich, ne? Also ich glaube, genau, also du hast das, glaube ich, schon ganz, ganz gut zusammengefasst. Also ich habe dieses gesellschaftliche Thema, wo ich da auch mal für einen Moment einen Haken dran machen würde, weil ich glaube, da sind wir wirklich auch sehr, also fast schon gar nicht mehr bei der Psychologie, sondern einfach beim gesellschaftlichen Umgang mit eben solchen Labels. Interessant ist, glaube ich, an dieser Stelle, das, was Rosenhan halt aufzeigt, ist, wie das Personal, wie andere Ärzte und so mit diesem Label, mit dieser Diagnose halt umgegangen sind. Also, dass er sagt, ich habe gesunde Menschen in die Psychiatrie geschickt. Sie haben eine Diagnose bekommen, eine Krankheit, und sie sind mit dieser Krankheit wieder rausgegangen. Mhm. Selbst nach 51 Tagen wurde gesagt, guck mal, alles, was du gemacht hast, muss irgendwie in dieses Schema gepasst haben, dass du doch krank bist, du bist nur in Remission.
Und ich glaube, das ist auch tatsächlich heute immer noch ein Problem. Wenn du mit einer Diagnose ankommst, eine Diagnose wieder loszuwerden, ist, glaube ich, erstmal in Anführungszeichen so nicht vorgesehen. Ich glaube, es gibt die wenigsten Menschen, die sich trauen zu sagen, ja, davon sehe ich jetzt aber nichts mehr, ich nehme die wieder raus.
Ja. Also ich kenne da ähnliche Geschichten, das hat jetzt mit Psychologie gar nichts zu tun, aber wenn man jetzt irgendwo mit dem Rücken oder so vom Orthopäden mal einmal bekommt, man hat irgendwie Bandscheibe, dann ist das auch, man hat da auch letztlich so eine Diagnose, wo sich dann zukünftig quasi alles dran entscheidet. Ne? Das ist irgendwie heißt so, ja, und das ist jetzt die Ursache. Und dann macht sich keiner im Zweifel nochmal auf die Suche, gibt es vielleicht andere Ursachen. Ne?
Und was das auch für eine Macht dann bedeutet für die Menschen, die Diagnosen vergeben dürfen. Also wie sehr man das Leben von den Leuten beeinflusst, die so eine Diagnose abbekommen. Ich glaube, das muss man sich nochmal bewusst machen, wenn man über die Macht verfügt.
Ja, genau. Also da gibt's einige Beispiele. Zu einem kommen wir gleich sogar noch mal kurz. Vielleicht noch mal kurz zu Rosenhan. Der hat auch in der Folgediskussion, hat er gesagt, es ging ihm jetzt nicht um diese Frage, ob man Ärzte irgendwie reinlegen kann. Ne? Weil das wurde ihm so ein bisschen vorgeworfen, ne? Dass er jetzt Leute hingeschickt hat und die haben irgendwelche Symptome geschildert. Und dieses, naja, wenn ich jetzt irgendwie einen Liter Blut schlucke und den in der Klinik erbreche, werden die Leute auch davon ausgehen, dass ich ein Magengeschwür habe. Ne? Da wird keiner fragen, hat er dann vielleicht mit Absicht gemacht. So, da sagt er, das ist auch nicht mein Thema.
Und er außer hat auch, wenn du damit in die Psychiatrie gehst.
Ja. Und er hatte auch irgendwie so Mitleid mit den Angestellten und Ärzten. Ne? Er sagte, eure Fehler sind eigentlich nicht euch anzulasten, sondern dem Kontext und der Umwelt und weniger so persönlichen Schwächen. Aber es ging um diese Macht dieser Diagnose. Und da ich noch zwei Meinungen zu. Das eine ist von Sen 2007. Der sagte, die Gefahr entsteht daraus, wenn man nur einen Aspekt der Identität einer Person als Klassifikation benutzt. Na, also genau das, was wir hier tun, ne? So, ja, der ist schizophren. So, und damit habe ich eine gesamte Person quasi runtergedampft, erstmal auf einen Aspekt. Ne? Und wir haben so viele Rollen und Identitäten und das kann uns halt irgendwie nicht so gerecht werden. Und dazu sagt Cummins, das ist ein anderer Autor, von dem ich hier noch viel gelesen hatte, er sagt, die Herausforderung für den Menschen ist es, die Identität, die man vor der Diagnose hatte, zu erhalten und diese Diagnose zu integrieren. Ja, das heißt, die reale Schwierigkeit, und er sagt aber, die reale Schwierigkeit besteht darin, dass diese psychiatrischen Identitäten, so nennt er das, sie die Tendenz dazu haben, unveränderlich zu sein und eben sehr dominant zu sein. Ja, und ich glaube, das ist was, was wir hier ganz gut sehen. In der Folge, also es gibt Psychologinnen, die argumentieren, wir sollten keine Diagnosen stellen. Du hast vorhin gesagt, wir brauchen die ja. Dann sagen, wir sollen den Menschen einfach helfen. Ne? Das war so als Gegenpunkt einmal, ne? So, warum muss ich ein Label rankleben? Ich persönlich denke, dass das gerade so den Diskurs im Fachlichen dann doch sehr erleichtert, wenn man Namen hat. Aber es gibt so eine Initiative, die habe ich gefunden, die aber, glaube ich, seit mehreren Jahrzehnten in der britischen Bürokratie liegt. Vielleicht gibt es aber auch ähnliche, Diagnosen eher als Werte auf einem Spektrum oder in einer Matrix zu sehen, als so eine Ja-Nein-Diagnose. Ne? Mhm. Also nicht zu sagen, ich habe jetzt hier, ne, eine mittelschwere Depression, sondern sowas wie, ja, auf der Liste depressiver Symptome sind sie vielleicht irgendwo bei einer 7, ne, auf der sind sie bei einer 5 oder was auch immer.
So eine Art Skala.
Und vor allen Dingen viel, also im Zweifel verschiedene Skalen, ne? Also zu sagen, man hat ein Spektrum von Symptomen oder ähnlichem oder Kriterien, was auch immer. Ich bin diagnostisch, du weißt, ich habe von Diagnostik keine Ahnung. Aber für mich war das jetzt als Laie erstmal einleuchtend zu sagen, na ja, vielleicht ist es am Ende nicht ein Wert und schon gar nicht ein binärer Wert, einfach nur ja, nein, sondern vielleicht habe ich einfach ein differenziertes Bild, das sagt, Mensch, guck mal, da scorest du so und da so und damit, ne, mit diesem Bild kannst du immer noch zu jedem professionellen Menschen gehen und der kann daraus was lesen. Aber es ist schwieriger, dir ein Label ranzukleben, ne, weil du irgendwie 6,9 auf der Depressionsskala hast oder so.
Das würde sich tatsächlich nicht unbedingt ausschließen mit dem, wie es heute gehandhabt wird, denn du kannst ja komorbide Diagnosen bekommen. Mhm. Das heißt, du kannst Dinge gleichzeitig haben.
Aber ich habe sie oder ich habe sie nicht, ne? Also es ist ja.
Genau. Genau. Also es gibt immer dieses X von X Kriterien müssen erfüllt sein und dann hast du's.
Genau. Und hier ist, glaube ich, wirklich der Unterschied, dass man sagen würde, du hast Kriterium X in Ausprägung Y. Mhm. Ne, und wenn man alles zusammennimmt, dann ergibt sich irgendwo so ein, also wie wir das ja bei Persönlichkeit irgendwie auch tun, ne? Oder wir haben ja letzte Zeit irgendwie viel über Persönlichkeitsmerkmale geredet, ne? So, bin ich jetzt irgendwie extrovertiert oder nicht? Nicht ja, nein, sondern ne, ich habe halt irgendwo auf so einer Skala bin ich bei irgendeinem Wert, ne? Und ja, das also, so zu benutzen. Fand ich interessant jedenfalls.
Ja. Also, wie depressiv sind sie, wie ängstlich sind sie? Solche
genau,
Sachen.
Sowas in die Richtung. Ne? Genau. Also keine Ahnung, ob das eine Entwicklung ist, die irgendwie vielleicht mal Realität wird. Ich habe, wie gesagt, die Projektseite da bei im britischen Gesundheitssystem gefunden, aber die liegt da, glaube ich, schon wirklich sehr lange. Gut. Genau. Zwei, drei Punkte habe ich noch. Mal gucken, ob wir dazu noch was zu diskutieren finden, aber ich möchte sie erstmal erwähnen. Das eine ist, en passant erklärt er dann noch kurz, er hätte noch ein zweites Experiment gemacht, denn es hätte eine Forschungs- und Lehrpsychiatrie gegeben, die von der Studie gehört hätte, die er da gemacht hat. Und die waren der Meinung, das könnte bei ihnen nicht passieren. Und also hat man arrangiert, dass er in den nächsten Monaten gelegentlich seine Pseudopatienten doch mal dorthin schicken solle. Ja, und sie würden quasi alle Beteiligten im Krankenhaus immer auffordern, die Wahrscheinlichkeit zu notieren, dass der oder diejenige, die da gerade kommt, ne, ob das jetzt real ist oder nicht. Es gab in dem Zeitraum 193 Patienten, die sich vorstellten. Und ein Fünftel davon wurde von mindestens einem der Angestellten als Pseudopatient markiert. Und immerhin mehr als 10% von mindestens einem Psychiater oder Psychiaterin. Mhm. Rosenhan sagt, in Wirklichkeit gab es keinen Pseudopatienten, den er dahin geschickt hätte. Also zumindest aus seiner Gruppe. Ne? Er weiß von nichts. Und er sagt aber auch, woher wissen wir jetzt, ob diese 19 Patienten, die jetzt sicher als Pseudopatient identifiziert wurden, diese 10%, woher wissen wir jetzt, ob die geistig gesund waren? Ne? Also
Fehler zweiter Art.
Genau. Ne? Also es kann sein. Ne? Es kann auch sein, dass es ganz normale, gesunde Menschen waren, die auch dort nichts zu suchen hatten. Ne? Aber er sagt, das zeigt, ne, dass wir dass wir an der Stelle vielleicht größere Probleme haben. Ne? Und er hat ja gesagt, ich zeige mehr die Probleme auf, ich biete keine Lösung, tut mir leid, kann ich gerade auch noch nicht, aber ich wollte mal die Probleme zeigen. Ne?
Mhm.
Ja. So, also das ist das eine. Genau, über den Einfluss haben wir schon so ein bisschen geredet. Also es ist eine der am meisten zitierten Studien in der Geschichte der Psychologie tatsächlich und findet sich in, wenn man jetzt, also ich vermute fast so ein bisschen mehr auf der Psychiatrie-Seite, ne, also in der Medizin hat auch in Massenmedien ihre Aufmerksamkeit gefunden. Also der gute Mann war dann viel bei der BBC und ähnliches. Und auch der Robert Spitzer, wie gesagt, ne, ja?
Ich muss ja gestehen, ich kannte sie nicht.
Ich auch nicht. Also bei mir heißt das weniger als bei dir. Aber,
schön, dass wir es nachgeholt haben, ne?
Genau. Und auch der Robert Spitzer, der, wie gesagt, damit eigentlich nicht sehr gefremdelt hat und sich mit Rosenhan ein bisschen geprügelt hat, wird dann halt auch zitiert mit der Frage, als sie das DSM-3 dann verfasst haben, also dieses Diagnosemanual, ne, so, ja, könnten sich Rosenhan und seine Pseudopatienten jetzt an dieser Stelle durchmogeln? Ne? Also hätten wir jetzt hier wieder so eine Stelle, wo man irgendwie, ne, durchs Raster rutscht oder so. Also es hat wohl schon seinen Einfluss gehabt. So, mein letzter Punkt. Ich habe ja vorhin versprochen, vielleicht reden wir über Schall und Rauch. Es gab eine Journalistin, die hieß Callahan, die hat kurz nach Rosenhans Tod aus biografischen Gründen, sie war selbst irgendwie in der Psychiatrie, aber fehldiagnostiziert und hat da irgendwie einen längeren Kampf gehabt, weil sie eigentlich irgendwie eine Autoimmunerkrankung hatte oder so. Und ne, also wurde da irgendwie fehlerhaft behandelt. Und sie ist auf seine Studie gestoßen und war dann so interessiert, dass sie gesagt hat, sie möchte einmal nachforschen, wie die eigentlich wirklich sich zusammengestellt hat, weil Rosenhan, das hieß es von vornherein, hat das irgendwie alles relativ geheimniskrämerisch behandelt. So, wen hat er da jetzt wirklich geschickt? In welche Hospitäler hat er die geschickt? Ne? Also er hat irgendwie behauptet, das ist alles irgendwie so gewesen und die sind vorbereitet geworden, seine Patienten und so, ne, haben Training bekommen und es gab irgendwie, jetzt habe ich den Fachbegriff vergessen, es gab hinterlegte Briefe, dass sie wirklich gesund sind, mit denen sie sich irgendwie hätten freikaufen können quasi und ähnliches. Sie hat halt versucht, die ursprünglichen Notizen und Probanden irgendwie zu finden und zusammenzubringen. Ich mache es mal kurz, sie hat nur Widersprüchliches gefunden. Also sie hat am Ende überhaupt nur zwei Probanden finden können und die haben ganz andere Angaben gemacht, als dann später in der Studie stand. Sie hat am Ende ein Buch drüber geschrieben und das relativ selbstbewusst The Great Pretender genannt, also ne, der große Schummler letztlich, und sagt da drin, sie kann zwar nicht beweisen, dass er betrogen hat, also dass er sich den Großteil davon irgendwie aus den
Fingern gesaugt
hat.
Aber er kann auch nicht das Gegenteil beweisen.
Es war sein Todesjahr, genau. Aber sie geht davon aus, ne, also stimmt, habe ich am Anfang nicht gesagt, er war übrigens einer der Patienten. Ne, also er selbst ist auch in die anderen, in diese Dings mitgegangen. Ne, also
okay.
Er war Teil also, der Studie quasi. Ne?
Vielleicht hat er auch einfach eine kreative Abhandlung geschrieben.
Vielleicht ist das so. Ne? Also es ändert nichts daran, dass diese Studie insgesamt ihre Wirkung gehabt hat und sicherlich auch viele, viele Diskussionen mit befördert hat, die wahrscheinlich auch wichtig und richtig waren. So, aber es sollte man zumindest dazu erwähnen, dass wir hier vielleicht auch etwas haben, was mehr ein fiktionales Werk ist als eine reale Studie.
In welchem Jahr kam Ihr Buch raus?
Ich weiß, sie hat 2012 danach gesucht. Ob das das Jahr ist, wo Ihr Buch rauskam, weiß ich nicht. Ich kann das gerne in den Shownotes verlinken.
Okay, ja. Ja, ich habe eine Idee, warum wir da vielleicht noch nie von gehört haben.
Ah, nee, das war nach unserem, zumindest nach meinem Studium. Ich glaube, du warst da noch.
Ja, aber vielleicht hatte sich das da schon angebahnt.
Vielleicht.
Wer weiß.
Also ich habe ja auch nicht so viel über klinische Psychologie gehört, deswegen
stimmt.
Kann das mir auch durchaus sein, dass das einfach noch außerhalb des Stoffes war.
Mhm. Ja, möglich.
Tja. Damit bin ich mit meinem Material auch am Ende. Falls du keine Fragen mehr hast.
Nee, an der Stelle jetzt nicht. Also ich hatte das Gefühl, ich hatte schon viel Gelegenheit, meine Meinung und Gedanken zu teilen und würde sagen, vielen Dank für die Vorbereitung. Sehr, sehr spannend und cool, dass wir mal darüber gesprochen haben, wenn das so ein bekanntes Experiment ist.
Mhm.
Schade, dass es uns vorher durchgegangen ist.
Was nimmst du denn mit aus der heutigen Folge?
Besonders hängen geblieben ist mir dieser Gedanke, wie mächtig ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen werden dadurch, dass sie Diagnosen vergeben dürfen und wie verantwortungsbewusst man damit umgehen muss. Und nicht nur mit der initialen Vergabe von Diagnosen, sondern auch mit jedem Patientenkontakt wieder zu gucken, existiert diese Diagnose eigentlich noch und muss man vielleicht eine Veränderung vornehmen. Und unabhängig davon, ob das jetzt so stattgefunden hat und oder ob das einfach nur eine kreative Anregung seinerseits war, finde ich, dass der Gedanke, der dahinter steckt, durchaus seinen Wert hat. Auch wenn ich dabei bleibe, dass ich es als Mehrwert empfinde, dass es Diagnosen und diagnostische Kriterien gibt. Mhm. Und wie sieht's bei dir aus? Was nimmst du mit?
Geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe das nochmal so ein bisschen mehr aus der Patientenseite für mich nochmal ein bisschen mitgenommen. Ja, vorhin schon gesagt, also es ist ja jetzt nicht nur im Psychologischen, sondern hatte vorhin diesen Bandscheibenvorfall als Thema. Ich habe das auch, ich habe von irgendeinem Arzt, der hat mal vom Radiologen gesagt gekriegt, guck mal, ne, da gibt's irgendwas an der Bandscheibe. Dann hat der Arzt gesagt, okay, dann ist das so. Dann bin ich mal zu einem anderen Arzt gegangen und der hat mich irgendwann völlig erstaunt angeguckt und hat gesagt, laut diesem Zettel hier haben Sie den Rücken eines 80-Jährigen. Und alles, was ich sehe, ist alles in Ordnung. Ne, das passt überhaupt nicht zusammen. Und ich war ihm relativ dankbar, weil er letztlich diese Diagnose genommen hat, aber selbst nochmal überprüft hat. Und ich habe das an anderen Stellen aber gesehen, dass so eine Diagnose, wenn man als Patient schon hinkommt und sagt, da hat mal jemand so eine, ne, und man benutzt ein Wort, das man selbst vielleicht auch nur teilweise versteht, dass man mit so einer Diagnose quasi auch irgendwo landet oder direkt irgendwo behandelt wird, obwohl man vielleicht was ganz anderes hat oder so. Ne? Also für mich aus der Patientensicht hat das nochmal der Gedanken verschärft, dass man halt einfach, wenn man mit Spezialisten redet, ne, und ich glaube, das ist selbst nicht mal auf Medizin oder Psychologie beschränkt, dass man einfach aufpassen sollte, dass man nicht irgendwas vorgibt, ne, was man vielleicht selbst nicht wirklich versteht, sondern im Zweifel erstmal sagt, okay, ich schilder dir erstmal das Gesamtbild und dann such du mal bitte raus, was aus deiner Sicht da die richtige Diagnose ist.
Jeden neu suchen lassen.
Ja, also es ist natürlich zeitaufwendiger, ne? Und ich glaube, wenn man irgendwo sowas wie eine gesicherte Diagnose hat, ist auch nochmal was anderes. Na, aber gerade wenn man irgendwo auf der Suche nach dem ist, was ist eine Erklärung oder so, kann es, glaube ich, hinderlich sein, wenn man zu früh irgendwo so ein Label daran klebt.
Mhm. Okay. Ja, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir für die Diskussion und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.